Zwischenfälle. Hörgeschichte auf Radio Z.
War da was?
Ja, gegenläufige Erinnerungen.
Die Radikalen der alten Frauen.
Der Aufstand gegen die WAA.
Die renitenten Nonnen des Mittelalters. Zwischenfälle.
Hörgeschichte auf Radio Z.
Die beunruhigende Aktualität der Vergangenheit.
Mit Sounds von Mystery Mammal, Martin Rach und David Chestai. Heute die Höhlendruckerei.
Zusammen mit einem Dutzend Menschen haben wir uns heute auf den Weg in den Feldensteiner Forst im Osten der Fränkischen Schweiz gemacht. Circa eine Stunde dauert der Fußmarsch von Neuhaus durch Kiefernwald und karstige Heide, vorbei an der Mysteriengrotte und durch den dichteren Mischwald unterhalb des Schelmbachsteins. Ein kaum begangener, schmaler und steiler Pfad führt uns zu einem unscheinbaren Loch im Felsen. Ein aus dem Boden ragender Felsbrocken verdeckt die Sicht ins Innere. Dahinter scheint auf den flüchtigen Blick nur ein halber Meter Raum zu sein. Auf Bitten des Nürnberger Antifaschistischen Aktionsbündnisses hat die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes VVN diese Exkursion organisiert. Gustl Ballin, VVN-Mitglied und Vorsitzender der nordbayerischen DKP, hat uns hierher geführt.
Es ist hier eine besondere Höhle. Die ist jetzt nicht besonders groß oder da gibt es auch jetzt keine Tropfsteine, sondern hier hat ein junger Erwachsener 1933 eine illegale Zeitung gedruckt.
Gemeint ist Ludwig Göring. Der damals 22-Jährige war Mitglied der KJVD, der Jugendorganisation der KPD. Nach der Machtübernahme der Nazis mussten sich die Kommunisten in der Illegalität organisieren.
Im Januar 1933 haben die Faschisten die Macht übernommen. Man hat zum Teil Razzien gemacht, man hatte schwarze Listen. Die KPD war verboten, später auch die SPD. Das ging eigentlich Schlag auf Schlag. Man hat versucht, von Seiten der KPD sich zu überlegen, wie kann man sich äußern. Und man hat also eine Zeitung gemacht mit eine Auflage von 2000.
Bei einem konspirativen Treffen im Mai 1933 in einem Waldstück bei Nürnberg wird Ludwig beauftragt, die Herstellung der Zeitung zu übernehmen. Die Blätter der sozialistischen Freiheitsaktion.
Mit dem Team sind Kuni Schumann-Schwab und ihr Freund Hannes Pickel.
Hannes ist Mechaniker, besorgt für die KPD Deckadressen, Verstecke und Druckmaterialien.
Die 22-jährige kaufmännische Angestellte Kuni ist als Schreibkraft für Parlamentarier der illegalen KPD tätig.
Der arbeitslose Klempner Ludwig Göring stammt aus einer sozialdemokratischen Arbeiterfamilie. Seit Sommer 1932 ist er in Nürnberg für die KPD und den Kommunistischen Jugendverband aktiv.
Alle drei kennen sich bereits aus der SAJ, der SPD-nahen sozialistischen Arbeiterjugend. Unter den zugespitzten politischen Verhältnissen hatten sie sich den Kommunisten zugewandt.
Ludwig und Hannes richten für die Herstellung der sozialistischen Freiheitsaktion einen Schuppen in der Nürnberger Gartenstadt ein. Hannes und Kuni übernehmen die redaktionelle Arbeit, bei der sie Artikel der Roten Fahne verarbeiten. Göring zeichnet den Zeitungskopf. Zum Vervielfältigen wird ein Matrizenabzugsgerät verwendet. Ludwigs spätere Frau Irma Göring erinnert sich.
Zur Abziehmaschine. Haben Sie Ahnung, wie das geht? Eine Abziehmaschine ist wie eine große Schreibmaschine und es wird gekurbelt. Da wird das Papier reingesteckt und wird gekurbelt und auf der anderen Seite kommt das Papier wieder raus. Eine mühsame Sache. Ne? Dann hat man da immer wieder Farbe nachtun müssen, damit es auch richtig gedruckt war. Und so ist es. So eine Maschine hat er dann ausgekriegt. Ne?
Vor allem aber macht der Apparat einen riesen Lärm. Man fürchtet die Entdeckung und so sucht man für die zweite Auflage nach einem neuen Ort.
Jemand, der irgendwas mit den Wasserwerken zu tun hatte, der auch gar nicht jetzt namentlich oder sonst wie bekannt ist, der kannte diese Höhle und hat den Genossen von der KBD diesen Ort gezeigt. Und weil sie ja auch so unscheinbar ist und unspektakulär, hat sie sich ja auch sehr gut dafür geeignet. Wenn man jetzt in diese Höhle reingeht, es wird erstmal sehr, sehr eng. Also nicht jemand, da kann nicht einfach jemand reinspazieren.
So eng ist es, dass nicht jeder aus unserer Gruppe durchpasst. Mir selbst wird abgeraten, mein Kollege Marco Lehne nimmt das Mikrofon mit in die Tiefe.
Ich bin jetzt hier an einem Seil angehangen mit einem Karabiner und einem Klettergurt und schiebe mich doch an etwa inzwischen noch 20 cm breiten Gang. Okay, also hier jetzt in diesen Schacht runter. Okay. Jo. Okay, ja, mehr Seil bitte. Ups, Achtung, Steine! Ist euch was passiert? Gut. Okay, ab.
Verbot und Illegalität kommen zwar nicht völlig überraschend für die KPD. Die Partei hatte 1932 auch Maßnahmen eingeleitet, die die Arbeit in der Illegalität ermöglichen sollte. Das betrifft vor allem die Aufrechterhaltung der Leitungsstruktur und die Weiterverbreitung der Parteizeitungen. So sollen Kuriere den Kontakt zwischen der Bezirksleitung und den Stadtteilleitungen aufrechterhalten.
Wie lange allerdings der faschistische Terror anhalten und welches Ausmaß er annehmen wird, kann man sich 1933 noch nicht vorstellen.
Die KPD war schon zeitweilig mal verboten oder ihre Zeitung mal verboten und das war alles gar nicht jetzt so tragisch, sag ich mal. Man konnte sich praktisch vor 1933 jetzt das gar nicht so vorstellen, den Faschismus, wie wir das heute im Rückblick kennen. Für die Leute, die dann Antifaschisten waren, war das gar nicht so einfach, sich in diese neue Situation hineinzudenken. Und deswegen sind ja auch sehr viele dann verhaftet worden und umgebracht worden.
Die Verbreitung von Publikationen aus der Illegalität ist natürlich eine wichtige Aufgabe. Vor dem Reichstagsbrand am 27. Februar 1933 und dem folgenden Verbot der KPD gab es in Nürnberg ein knappes Dutzend kommunistischer Stadtteilzeitungen mit Namen wie Rotes Sprachrohr oder Sturmfahne. Der Rote Sandberg aus Johannis gehört zu den bedeutendsten. Trotz Verbot kann er, vermutlich noch bis Frühsommer 1933, mit einer Auflage von bis zu 2000 Stück zu einem Preis von 10 Pfennig herausgegeben werden.
Als Ludwig Göring, Kuni Schumann-Schwab und Hannes Pickel im Juni mit der Herstellung der sozialistischen Freiheitsaktion beginnen, haben erste Verhaftungswellen im März und April bereits beträchtliche Lücken in die Führungsebene der KPD geschlagen, während der Kommunistische Jugendverband in Nürnberg noch relativ intakt ist. Es gibt zu dieser Zeit in Nürnberg wohl etwa 300 kommunistisch organisierte Jugendliche.
Vor diesem Hintergrund wird die bis dahin eigenständig agierende Jugendorganisation stärker in die illegale Parteiarbeit der KPD einbezogen. Aus Berichten der politischen Polizei geht denn auch hervor, dass die Aktivitäten der kommunistischen Jugend seit März zugenommen haben. Man verteilt Flugblätter und Zeitungen wie den Roten Jungsturm, hilft beim Einschmuggeln von politischem Material aus dem Ausland und übernimmt Kurierdienste.
Also ich bin jetzt hier im Hauptraum der Höhle, das ist ein etwa 10 auf 20 Meter großer Raum. Es liegen Gesteinsbrocken hier. Von der Druckmaschine selbst ist leider nichts mehr zu sehen. Aber der Sandhaufen, unter dem die Druckmaschine versteckt war, ist noch hier.
Nachdem der geeignete Ort gefunden ist, muss die Gruppe möglichst unauffällig das große Matrizenabzugsgerät dorthin schaffen. Irma Göring erinnert sich.
Erst haben sie es angeschaut und dann ist das zweite Mal rausgefahren mit dem Motorrad. Da hat er die Maschine bereits vor sich, zwischen vorne und sich hat er die Maschine gehabt. Arme haben sich sogar umgeschmissen, da ist der Maschine aber nichts passiert. Aber durch das Loch, durch den Spalt ist die Maschine gegangen, haben sie es zerlegen müssen und unten wieder zusammenbauen. Eine Kiste hat er machen lassen. Und die Kisten ist noch in einem Sandhaufen auch noch vergraben worden.
Auch eine Strickleiter besorgt sich Ludwig Güring. Gefertigt wird sie von einem Freund der drei, Kunis Schwager Oskar Pflaumer. Oskar fragt nicht groß nach, wofür die Leiter gebraucht wird, stellt sie laut späterem Polizeibericht aus Stahlkabeln und Eisenstäben her. Nachdem Transport und Zusammensetzen des Apparats geglückt sind, macht sich Ludwig noch zweimal auf den Weg zur Anton-Völkel-Grotte. Über Nacht, beim Schein einer Karbidlampe, stellt er die zweite Ausgabe der Zeitung her. Diesmal geht noch alles glatt.
Noch eine dritte Ausgabe kann er in einer Augustnacht in mühevoller Arbeit vervielfältigen. Doch am Morgen scheitert dann der Versuch der Übergabe des fertigen Materials zur Weiterverteilung am Nürnberger Ostbahnhof.
Da kommt vielleicht der Moment, dass man sich auf diese illegale Tätigkeit noch nicht so richtig eingestellt hat. Wenn man ein Treffen ausmacht, dann gibt es 2 Minuten davor und 2 Minuten danach Karenzzeit. Und wenn jemand nicht kommt, braucht man einen Ersatztermin, dann muss man gehen. Und das wiederum hat der Ludwig nicht eingehalten. Es hat sich jemand verspätet, er hat gewartet und so ist es dann einer Kioskbesitzerin aufgefallen, dass da jemand rumsteht und es kam ihr alles verdächtig vor und ihr Mann kannte jemanden wiederum von der SA und der wiederum hat dann mit der Pistole den abgeführt.
Ludwig wird in die Folterkeller der SA verschleppt. Erst ins Nebenzimmer eines Wirtshauses, dann ins SA-Hauptquartier, danach in die SA-Wache in der Fürther Straße und dann in die Samariterwache am Kornmarkt. Er wird bis zur Bewusstlosigkeit geprügelt. Schließlich gibt er den Standort der Höhle preis.
Die Methoden der SA sind bestialisch. Man schlägt den Gefangenen wie in der orientalischen Bastonade die Fußsohlen blutig. Man pumpt ihnen den Magen auf. Man hängt sie kopfüber an der sogenannten Schaukel auf, wo sie in entwürdigender Haltung geprügelt werden. Jahrzehnte später wird Ludwig sich erinnern.
Ich lag festgebunden auf einer Stahltragbahre mit dem Rücken nach oben. Ober mir saß erhöht auf einem Stuhl der Vernehmungsführer. Er kommandierte nur 20, weil er lügt. So ging es etwa 1,5 Stunden. An Spuren konnte man Blutspuren sehen, auf dem Boden eingetrocknete. Sie beendeten dann, nachdem ich ihnen die Höhle sagte, den Standort der Höhle.
Auch in einem Untersuchungsbericht vom Dezember 1933 ist zu lesen.
G. wurde dann auf eine bereitstehende Tragbare gebunden und von 2 SA-Leuten mit einer Ochsensehne und einem Gummiknüttel auf Gesäß und Fußsohlen geschlagen. Dann wurde er auf den Abort geführt. Nach 10 Minuten wurde er wieder geholt und musste durch ein Schlüsselloch in den Raum sehen, in dem er vorher vernommen worden war.
Dort sieht er seinen Freund Oskar Pflaumer beim Verhör. 2 Tage nach seiner eigenen Verhaftung war dieser im Rahmen einer Großrazzia des Nürnberger Gestapo-Chefs Otto festgenommen worden. Nun wirft man ihm die Herstellung der Leiter vor. Auch Oskar Pflaumer wird bestialisch gefoltert. Die Folter überlebt er nicht. Er stirbt an den Folgen seiner Verletzungen. Haupttäter sind die SA-Männer Eugen Korn und Hans Stark. Der Mord an Oskar Pflaumer kann nicht völlig unter den Tisch gekehrt werden. Auf den Druck der Verwandten kommt es zu einer Untersuchung.
Die am 18. August 1933 vorgenommene gerichtliche Leichenöffnung hat ergeben, dass an der Leiche die Haut des Gesäßes und der Oberschenkel in Form des Reithoseneinsatzes tiefblau-rot verfärbt war. Die Haut der Fußsohlen war von dem massenhaft darunter angesammelten Blut vorgewölbt, sodass sich beim Einschneiden nach Ablaufen des Blutes fast faustgroße Taschen ergaben. Der Landgerichtsarzt hat noch berichtet, dass nach seinem Befund Pflaumer in grausamster, qualvoller Weise mit stumpfen Gegenständen zu Tode geprügelt worden sei.
Doch die SA-Führung und willfährige Stellen in Justiz und Polizei verhindern die Verurteilung der Mörder. Obwohl schwerlich Zweifel an der Täterschaft von Korn und Stark bestehen können, wird das Verfahren gegen sie niedergeschlagen mit der Begründung:
Würde das Ansehen der SA, der Partei, der Polizei und des nationalsozialistischen Staates überhaupt in schwerster Weise geschädigt und erschüttert. Noch größer aber wäre der Schaden für das Deutsche Reich, der dadurch entstehen würde, dass, wie bestimmt anzunehmen ist, das Ausland von den Vorgängen Kenntnis erhielte.
Im November 1934 wird Göring mit anderen Kommunisten und Kommunistinnen in München wegen Hochverrats zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt. Die Haftstrafen reichen jedoch den Nazis nicht aus. Nach der Haft kommt er wie viele andere zunächst ins KZ Dachau, dann ins KZ Flossenbürg zum brutalen Arbeitseinsatz und dann wieder zurück nach Dachau. Weil er sich an einer Solidaritätsaktion beteiligt, wird er ausgepeitscht und zu einem Jahr Strafkolonie verurteilt. 1944 wird er ins KZ Neuengamme verlegt und dort zur berüchtigten SS-Sturmbrigade Dirlewanger gepresst, die angesichts hoher Verluste zum Kriegsende hin viele KZ-Häftlinge rekrutiert. An der Front desertieren Hunderte von ihnen zur Roten Armee, unter ihnen auch Ludwig Göring.
Nach der Machtübernahme der Nazis gelingt es der Nürnberger KPD, nur ein einziges Jahr lang in der Illegalität organisiert zu überleben. Immer stärker werden die Aktiven von immer neuen Verhaftungswellen dezimiert. Nachdem Ende Januar die 3. Bezirksleitung zerschlagen wird, ist eine Organisierung im echten Sinne nicht mehr möglich. In München werden im Juni 1934 gegen 29 Angeklagte 12,5 Jahre Zuchthaus und 25 Jahre Gefängnis verhängt. Für die Verurteilten ist nach der Haft der Leidensweg meist nicht zu Ende. Sie werden in KZs verschleppt, wo viele von ihnen ermordet werden. Etwas länger kann die Rote Hilfe standhalten, in der auch Nicht-Kommunisten und Kommunistinnen aktiv sind. Doch obwohl die Organisationen zerschlagen sind, Zeitzeuginnen und Zeitzeugen und zahlreiche Gerichtsakten belegen, bis zum Kriegsende leisten Nürnberger Kommunisten, Sozialdemokratinnen und Antifaschisten als Einzelpersonen und in Gruppen auf vielfältige Weise Widerstand.
Naja, also ich bin heute hier, weil mich das schon interessiert, wie die Leute das halt früher gemacht haben, weil ich meine, ich glaube, Illegalität ist schon eine schwierige Sache. Also das ist, glaube ich, heutzutage unvorstellbar, dass man, wenn man sich irgendwie gesellschaftlich engagiert, dass man dann so eine Hürde auf sich nimmt, um was zu machen. Aber klar, damals war es notwendig und heute wissen wir ja auch, dass das richtig war und eine gute Sache. Die haben schon damals viel auf sich genommen, habe ich schon echt Respekt vor.
Hannes Pickel gelingt als einzigem des Höhlendrucker-Teams die Flucht. Er taucht wohl zunächst in Nürnberg unter, lebt dann in Berlin, steckbrieflich gesucht, 1 Jahr lang in der Illegalität und gelangt schließlich ins Exil.
Kuni Schumann-Schwab wird am 21. August 1933 mit anderen Genossen und Genossinnen verhaftet, wegen Beihilfe zum Hochverrat verurteilt und sitzt bis August 1934 im Gefängnis Aichach ein. Monatelang muss sie in Einzelhaft verbringen. Nach dem Krieg wird sie Vizepräsidentin der verfassungsgebenden Landesversammlung in Bayern und ist bis zum neuerlichen KPD-Verbot 1956 Stadträtin in Nürnberg. Sie stirbt 1997.
Ludwig Göring kann 1945 nach Nürnberg zurückkehren. Nach 12 Jahren Gefängnis und KZ. Er wird Mitbegründer der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. Ludwig Göring stirbt im Sommer 1999. unsere verwendete Literatur.
Das andere Nürnberg von Hermann Schirmer.
Widerstand gegen den Nationalsozialismus in Nürnberg von Helmut Beer.
Der Höhlendrucker. Politische Lebenserinnerungen von Ludwig Göring.
Der Originalton von Ludwig Göring entstammt dem Film Standhalten und Eingreifen von Ludwig Mertl.
Vielen Dank an den Nürnberger VVN für die Führung zur Anton-Völkel-Grotte
und an Marco Lehner für seine spannende Höhlenreportage.